Hallo und herzlich willkommen zu Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA Akademie. Mein Name ist Carsten Bethäuser und ich habe heute den zweiten Teil von Laufen lernen für euch. Mein Gesprächspartner heute ist Professor Dr. Arne Morsch. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Carsten.
Vielleicht als Anfangsfrage, was ist Kondition?
Was ist Kondition? Im Volksmund, wenn man sagt, der hat Kondition, damit ist gemeint, dass jemand körperlich leistungsfähig ist. Und wenn man da so ein bisschen genauer in die Trainingswissenschaften reinschaut, dann versteht man darunter eine Leistungsfähigkeit in verschiedenen motorischen Bereichen. Das ist zum einen die Ausdauerleistungsfähigkeit, das ist die Kraftfähigkeit, das ist aber auch jetzt die Schnelligkeit und auch die Beweglichkeit gehört dazu.
Ja, prima. Und genau auch darum soll es gehen. Das war jetzt als Warm-up, als kleine Einleitung des Podcasts. Heute geht es um das Thema Kondition, Leistungsfähigkeit und auch Laktat. Aber zunächst mal müssen wir nochmal für alle, die den ersten Teil des Podcasts nicht gehört haben, kurz erklären, worum es denn bei unserem kleinen Laufprojekt an der BSA Akademie geht. Arne, kannst du das nochmal kurz für uns umreißen?
Also wir haben ja hier bei uns an der Hochschule in vielen Bereichen viele Experten und wir versuchen das, was wir an Expertise an unserer Hochschule haben, auch den eigenen Mitarbeitern immer zugutekommen zu lassen. Und in diesem Zusammenhang haben wir halt ein Laufprojekt gestartet mit dem Ziel, dass Mitarbeiter, die eben bisher in dem Fähigkeitsbereich Ausdauer noch wenig unterwegs waren, dazu geführt werden, dass sie ein regelmäßiges Lauftraining in ihren Alltag integrieren können. Und wir haben damit im Frühjahr gestartet und zunächst ging es darum, dass diejenigen, die noch nicht gelaufen sind oder nicht regelmäßig gelaufen sind, dazu zu führen, dass sie in einer ersten Einstimmungsetappe in der Lage sind, eine halbe Stunde am Stück ausdauernd zu laufen. Und viele Mitarbeiter haben da mitgemacht. Das waren insgesamt über 40. Und nach dieser Einstimmungsetappe haben wir eine Grundlagenetappe durchgeführt, wo es dann darum ging, diese Konstanz in das Training zu bringen und dann halt auch zunehmend die Belastungsumfänge zu erhöhen. Und Ziel ist es, dass wir im Oktober dann an einem gemeinsamen Laufevent teilnehmen. Das ist hier in Saarbrücken, der sogenannte Westspangenlauf. Und in Abhängigkeit von der persönlichen Zielsetzung kann man dann an einem 10-Kilometer-Lauf, an einem Halbmarathon oder, wenn das gewünscht ist, sogar auch an einem Marathon teilnehmen.
Dann schauen wir mal, wer sich das wünscht. Ich selbst nehme ja auch an dem Projekt teil und wir haben momentan ja etwa Halbzeit. Wir sind jetzt gerade zusammen den Dresinenlauf gelaufen als, erste Einführung in überhaupt ein Laufevent für die Teilnehmer. Und bevor das passiert ist, hast du uns ja noch eine individuelle Trainingsempfehlung gegeben. Bis zu diesem Punkt, wenn ihr euch noch für den ersten Teil des Podcasts interessiert, hört auch gerne mal rein. Dann gibt's noch alle Infos zu dem Beginn des Projekts. Jetzt, wie gesagt, sind wir in der Halbzeit und dazu hast du uns diese gerade angesprochene individuelle Trainingsempfehlung gegeben mit einer Laktatmessung. Kannst du uns sagen, was dabei herausgekommen ist, wie sich das gestaltet hat?
Wir haben anhand eines sogenannten Selbsteinschätzungslaufs zum einen die Herzfrequenz erfasst, dann das subjektive Belastungsempfinden erfasst und auch den Laktatwert aus dem Kapillarblut bestimmt. Dazu mussten alle Teilnehmer eine Strecke von 2 Kilometern in einem gleichmäßigen Lauftempo absolvieren und ausgehend von diesen Werten kann dann jedem Teilnehmer eine relativ genaue Empfehlung für das individuelle Lauftraining gegeben werden. Und dazu war dieser Selbsteinschätzungslauf eben und mit der Laktatmessung halt erforderlich.
Jetzt sind einige unserer Zuhörenden bestimmt nicht mit dem Begriff Laktat vertraut. Kannst du uns noch mal kurz erklären, was Laktat überhaupt ist?
Also bei höheren Intensitäten führt das dazu, dass der Körper einen schnelleren Weg der Energiebereitstellung braucht. Das kann er, aber bei dieser schnellen Energiebereitstellung bildet sich auch zunehmend die Milchsäure im Blut, das sogenannte Laktat. Und je höher dieser Wert ansteigt, umso eher muss halt dann die Belastung entweder reduziert werden oder bei ganz hohen Milchsäurewerten muss das auch dann zwangsläufig zum Belastungsabbruch führen, weil die Muskulatur in ihrer Kontraktionsfähigkeit dadurch gehemmt wird.
Gut, dann ist jetzt klar, was Laktat ist und wie das überhaupt gebildet wird. Aber warum limitiert das Laktat denn überhaupt meine sportliche Leistung?
Wenn man es platt ausdrücken will, dann wird dein Körper sauer, weil du ihn so stark anstrengst. Also das Laktat, die Milchsäure, ist also eine Säure im Blut und es führt halt zur zunehmenden Übersäuerung der Muskulatur und das hemmt halt einfach die Kontraktionsfähigkeit der Muskulatur, sodass die Belastung abgebrochen werden muss.
Und wie schnell geht das, dass das Laktat wieder verschwindet?
Also wenn man die Belastung reduziert, also ganz langsam läuft, nur noch in den Trab geht oder halt auch die Belastung dann abbricht, dann geht das relativ schnell. Das wird sozusagen reoxidiert, das Laktat, und innerhalb von Minuten geht dieser erhöhte Laktatspiegel deutlich zurück.
Ja, und dann ist natürlich ja auch für jeden Läufer oder generell auch Sportler, es ist ja nicht nur beim Laufen, wo das Laktat gebildet wird, interessant, wie kann ich das trainieren? Wie kann ich trainieren, dass weniger Laktat gebildet wird? Oder wie kann ich trainieren, dass das schneller abgebaut wird?
Also zunächst ist es so, bei geringen Intensitäten wird sehr, sehr wenig Laktat gebildet. Das heißt also, wenn ich jetzt einen langsamen Dauerlauf mache, hat der Körper eigentlich eine Gleichgewichtssituation. Es wird nie mehr Laktat gebildet, wie zeitgleich wieder abgebaut werden kann. Die zunehmende Laktatanhäufung, die kommt bei höheren Intensitäten. Und das kann man tatsächlich trainieren. Man trainiert also sozusagen, dass der Körper mit höheren Laktatwerten gut zurechtkommt und dieses Laktat auch wieder schneller abpuffern kann, also abbauen kann. Und dazu reicht eben ein normaler Dauerlauf nicht aus, sondern man muss dann halt auch intensivere Laufeinheiten integrieren. Und das machen wir auch in unserem Trainingsprogramm mit den Teilnehmern. Das heißt, da sind dann verschiedene Methoden drin, dass man einfach mal intervallartig schneller läuft oder halt auch mal dauerhaft in einem etwas höheren Bereich sich dann bewegt.
Ja, also es ist nicht so, dass man trainiert, weniger Laktat zu bilden, sondern man trainiert eher, mit dem gebildeten Laktat zurechtzukommen.
Es sind verschiedene Effekte. Zum einen ist es so, wenn man halt regelmäßig trainiert, dann führt das auch bei gegebenen Intensitäten zu einem geringeren Laktatanstieg. Ja? Und zum anderen trainiert man halt, dass der Körper halt auch mit höheren Säurewerten eben besser zurechtkommt.
Ja, und wie unterscheidet sich das zwischen einem Hobbysportler und jetzt vielleicht gerade aktuell einem Olympiasportler? Mit welchen Laktatwerten kommen denn die richtigen Leistungssportler klar, mit denen ein Hobbysportler nicht mal ansatzweise umgehen könnte?
Also wenn man sich mal so jetzt Olympia anschaut und schaut sich so ein 400-Meter-Rennen an, das ist so eine Disziplin, wo man die höchsten Laktatwerte messen kann, dann kann das die 20 Millimol Laktat deutlich übersteigen. Und diese Sportler, die haben natürlich auch genetische Voraussetzungen, die nicht jeder, also es kann nicht jeder Weltmeister werden im 400-Meter-Lauf, nur durch Training, sondern das hat auch immer mit den persönlichen genetischen Voraussetzungen zu tun. Und diese Läuferinnen und Läufer, die kommen halt wirklich auch mit diesen hohen Laktatwerten dann zurecht.
Ja, passiert das bei denen automatisch oder haben die wirklich in ihrem Trainingsplan, okay, mittwochs mache ich jetzt Laktattraining oder geht das automatisch durch das normale Training, dass sich das bei denen so aufbaut?
Also ich würde es nicht als Laktattraining bezeichnen, sondern es ist halt so, dass dieses Laktat, das sich bildet, relativ zügig auch nochmal abgebaut werden kann. Das passiert auch bei der Belastung. Aber wenn man sich so einen 400-Meter-Lauf anguckt, dann sieht man natürlich auch, dass die letzten 50 Meter, dass es da langsamer geht. Man versucht dann die Schritte größer zu machen, weil man genau das sieht, was ich eben erklärt habe, ne? Dass die Kontraktionsfähigkeit der Muskulatur durch diese hohe Übersäuerung einfach nachlässt. Und dann eben diese schnellen Bewegungen halt in der Form nicht mehr möglich sind.
Ja, dann gehen wir mal einen Schritt weiter und zwar auch zum Hobbysportler nochmal zurück vom Leistungssportler. Es laufen ja sehr viele Leute mit Sportuhren mittlerweile. Die können verschiedene Parameter tracken, die können tracken, wie ist mein Puls mit einem Brustgurt, wie jetzt wir in unserer Laufgruppe natürlich noch etwas genauer, mittlerweile aber auch am Handgelenk. Die können VO2 Max messen, die geben Angaben zum Laktatwert. Sind diese Laktatwertangaben in den Sportuhren, sind die genau?
Also in der Regel ist es bei den Uhren so, dass da kein Laktatwert angegeben wird, sondern es wird eine Laktatschwelle angegeben. Also es wird eine Schwelle angegeben und das bezieht sich dann auf eine Herzfrequenz, ab der der Körper zunehmend übersäuert. Und man muss auch unterscheiden, bei den Uhren, das ist keine Messung, sondern würde es mal so sagen, das ist ein Schätzwert, der abgeleitet wird einmal aus der Laufgeschwindigkeit und aus der Herzfrequenz. Und das Herz funktioniert nicht wie ein Metronom, sondern der Abstand zwischen Herzschlägen, der ist sehr variabel und sehr stark angepasst an die Belastungsintensität. Ne? Und die Uhren, die messen diese Herzfrequenzvariabilität, also den Abstand zwischen den einzelnen Herzschlägen, und aus diesen Variablen, also Geschwindigkeit und Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, wird dann halt eine Schwelle ermittelt, ab der der Körper zunehmend übersäuert. Und das sind Nährungswerte, Berechnungen, die durchaus im Einzelfall sehr genau sein können, die aber auch mitunter im Einzelfall, wenn man dann das mal im Vergleich zu einer Laktatleistungsdiagnostik heranzieht, dann auch im Einzelfall ein bisschen ungenauer sein können.
Ja, und was würdest du sagen, sind neben dem Laktat noch weitere limitierende Faktoren im Laufsport, die für die Kondition eine Rolle spielen? Muss ich jetzt unbedingt auf meinen VO2 Max schauen oder ist das vielleicht nur ein Faktor, der eine sehr geringe Rolle spielt?
Also diese Uhren, die du angesprochen hast, die bieten ja vielfältig, ich würde es mal nennen, Spielereien halt auch. Man muss nicht unbedingt auf die VO2 Max schauen. Aber es kann ja durchaus auch, in der Regel ist es ja so, dass abgeleitet von der VO2 Max dann auch eine individuelle Bewertung der Leistungsfähigkeit ausgesprochen wird, so nach dem Motto, du bist durchschnittlich oder du bist jetzt gut oder du bist exzellent. Das kann natürlich für die Motivation schon ganz gut sein. Aber man muss jetzt nicht unbedingt ein Leistungsdiagnostiker sein, um mit so einer Uhr umzugehen, beziehungsweise muss auch nicht in jeder Trainingseinheit auf den VO2 Max Wert oder sonstige Werte schauen. Dazu haben wir ja bei unserem Laufprojekt eben auch diese Trainingsempfehlungen ausgegeben, die relativ einfach gehalten sind, dass man weiß, man ist in einem ruhigen Trainingsbereich, man ist in einem mittleren Trainingsbereich, man ist in einem höheren Intensitätsbereich. Und dazu haben wir jeweils auch Herzfrequenzintervalle hergeleitet. Und das ist eigentlich für den Freizeitsportler ausreichend.
Ja, ja. Ja, ich kann da von mir selbst sprechen. Ich laufe jetzt wieder seit letztem Jahr August, ziemlich genau ein Jahr, nicht ganz. Und ich verbessere mich stetig. Also ich werde schneller, ich laufe weiter, ich fühle mich auch gut dabei. Und dennoch bewegt sich bei mir der VO2 Max-Wert auf meiner Uhr gar nicht. Trotzdem kann ich von mir selber sagen, dass ich mich verbessere. Und ich schaue da eigentlich auch mittlerweile gar nicht mehr drauf. Das ist für mich als Hobbysportler gar nicht mehr relevant. Und da stellt sich natürlich für mich auch die Frage, bis zu welchem Level ist es überhaupt wichtig, alle möglichen Werte zu tracken als Hobbysportler? Wenn ich 2-3 Mal die Woche joggen gehe und ständig alle Werte der Fitnessuhr überprüfe und im Kopf habe, überfordert mich das dann nicht oder macht das sowieso viel zu viel Druck auf das Training und reicht es nicht als Hobbysportler aus, einfach auf seinen Körper zu hören und laufen zu gehen?
Wir sind ja eingestiegen erstmal mit einer Gewöhnungsphase, gerade für die Einsteiger. Und damit man auf seinen Körper hören kann, braucht man zunächst auch mal ein gewisses Ausgangsniveau. Das heißt, ich muss erstmal einschätzen können, wie sich denn eine moderate Belastung im Vergleich zu einer mittleren Intensität, im Vergleich zu einer höheren Intensität anfühlt. Und das ist gerade am Anfang wichtig. Deshalb haben wir das auch unter Anleitung gemacht, dass eben die Teilnehmer sich nicht von vornherein überfordern, indem sie in den Wald reinrennen, wie die Bekloppten. Und dann nach 200 Meter feststellen, sie können diese Belastungsintensität einfach nicht aufrechterhalten und sagen dann, ich habe es schon immer gewusst, Laufen ist nichts für mich. Also man muss zuerst seinen Körper justieren, damit man auch ein Gefühl für die Belastungsintensität kriegt. Und dann ist es natürlich auch, oder ist es meiner Meinung nach auch ausreichend, nur die Daten zu tracken, die einem persönlich wichtig sind. Ich sag mal, wenn jemand mit einem Lauftraining beginnt, weil er vielleicht 5 Kilo abnehmen will, dann sind es vielleicht die Kalorien, die besonders interessieren. Wenn jemand aber die 10 Kilometer Bestzeit laufen will, dann sind es halt eben wieder andere Faktoren und dann ist vielleicht wichtig, dass der VO2 Max-Wert dann stetig auf exzellent steht oder dergleichen. Also es ist immer ein bisschen abhängig von der persönlichen Zielsetzung, die man hat. Und dementsprechend kann man dann auch über die Uhren, ich sag mal so seine Favorite-Daten kann man dann regelmäßig kontrollieren.
Anne, ich glaube, die Punkte meines Spickzettels für heute sind alle abgehandelt. Ich würde sagen, mit dem Inhalt von Teil 2 unseres Laufen-Lernen-Podcasts sind wir soweit durch. Jetzt müssen wir kurz darüber reden, was wird den Inhalt von Teil 3? Wir machen nach dem Sarathon noch einen letzten Podcast zum Laufprojekt als Abschluss. Da dürft ihr euch alle drauf freuen. Worüber können wir denn im dritten Teil sprechen? Worüber dürfen sich denn unsere Zuhörenden im dritten Teil freuen?
Wir sind jetzt mit dem Projekt ja gerade in der Grundlagenetappe, so habe ich das mal genannt, um eben alle Teilnehmer auf ein höheres Belastungsniveau zu bringen, dass man auch mit längeren Laufeinheiten mal zurechtkommt und dass der Bewegungsapparat und der gesamte Körper halt auch mit höheren Intensitäten zurechtkommt. Und ab Anfang September werden wir noch eine sogenannte Wettkampfetappe machen, wo es dann auch um die spezifische Vorbereitung auf das Lauf-Event geht. Und ich würde sagen, dass wir dann darüber auch uns unterhalten können beim Abschluss-Podcast. Und dann auch mal schauen, wie viele der Teilnehmer denn letztlich auch gefinisht haben, in welchen Disziplinen, also 10 Kilometer, 20 Kilometer oder halt auch ein Marathon, je nach Gutdünken. Und ja, darüber können wir uns dann beim nächsten Podcast mal unterhalten.
Sehr gut. Dann freut euch auf das Thema Wettkampfvorbereitung und natürlich auch den Abschluss des Projekts. Ich für meinen Teil werde die 10 Kilometer angehen. Anne, erstmal herzlichen Dank, dass du heute nochmal bei uns warst.
Sehr gerne.
Und dann sag ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Auch von meiner Seite. Tschüss in die Runde.